geht ja heute auch um eine Geburt, die Geburt des Johannes. Der Engel Gabriel kündigte dem Priester Zacharias im Tempel an, seine Frau, die nach menschlichen Messen keine Kinder bekommen konnte, da hat es dann lange nicht geklappt, noch länger als bei euch beiden. Aber das ist natürlich eine Herausforderung, wir kennen das auch. Unsere Salome kam dann auch sehr überraschend und erfreulich, dass wir dann doch merkten, wir bekommen auch noch Kinder. Das ist für Eltern gar nicht so einfach, diese Situation, aber die Wege sind halt ganz verschieden in unserem Leben. Jedenfalls hielt man die Elisabeth für unfruchtbar. Sie war so alt, dass man nicht mehr annehmen konnte, dass sie überhaupt noch ein Kind bekommt. Und jetzt sagt ihm der Engel Gabriel, sie werden ein Kind bekommen und er soll ihm den Namen Johannes geben. Und etwa 6 Monate später erschien der Engel Gabriel der Maria und sagt ihr, wie wir das gehört haben, du wirst schwanger werden, deinen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und natürlich wollte Maria wissen, wie das vor sich gehen sollte, denn sie war mit Josef erst verlobt, deshalb hatten sie noch nie miteinander geschlafen. So war das damals. Und Gabriel erklärte ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Nicht Josef wird der biologische Vater sein, sondern Gott selbst. Das ist ganz wichtig. Ganz eine entscheidende Lehre in unserem Glauben. Durch den Heiligen Geist zeugte Gott ein Kind und deshalb ist Jesus nicht sinnbildlich Gottes Sohn, sondern, so könnte man sagen, er ist genetisch Gottes Sohn. Er ist Gott. Und Gabriel sagte Maria weiter, ihre Verwandte Elisabeth sei auch schwanger, obwohl sie als unfruchtbar gelte. Und dann fügte er eine wichtige Aussage hinzu, die auch für uns heute noch von größter Bedeutung ist, denn für Gott ist nichts unmöglich. Das ist eine Überzeugung, die jeder Christ tief in sich trägt, Gott, denn für Gott ist nichts unmöglich. Danke. Nach dieser Begegnung mit dem Engel Gabriel machte sich Maria auf den Weg zu Elisabeth. Und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib, also der Johannes. Und da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und laut rief sie, du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Elisabeth freute sich riesig über das Kind von Maria. Sie wusste, dass diese junge Frau ihren Herrn, ihren Gott trug. Das muss man sich einmal vorstellen, in einer Kultur, wo man vor allem Achtung vor dem Alter hatte, kommt eine junge Frau zu einer alten Frau und die alte Frau jubelt über sie und stellt sie über sich, weil sie ihren Herrn trägt. Wer bin ich, sagt sie, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sie hat völlig verstanden, was hier sich nun abspielt. Die Mutter meines Herrn. Sie wusste, dass diese junge Frau Gott in sich trägt. Die Mutter meines Herrn. 3 Monate nach dieser Begegnung kam die Zeit der Entbindung für Johannes und mit der beschäftigen wir uns ja heute in besonderer Weise. Nur dass wir den Zusammenhang sehen, habe ich jetzt das noch uns erklärt. Elisabeth gebar ihren ersten und einzigen Sohn, wie es der Engel Gabriel versprochen hatte, und die Freude bei Nachbarn und Freunden und Verwandten war riesig. Als ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte, freuten sie sich mit ihr. Auch erstaunlich für uns. Ich glaube, heute, wenn eine Frau mit 50, 60 Jahren noch ein Kind bekommt, dann würde man hinter vorgehaltener Hand, vorne würde man sagen, ja schön, dass du noch ein Kind hast. Und hinter vorgehaltener Hand würde man sagen, nee, also in dem Alter, das ist ja unverantwortlich. Das hat ja Großeltern als Eltern. Das geht doch nicht. Oder? Würden wir vermutlich auch so denken. Das sei doch unverantwortlich. Doch damals dachte man eben anders. Sie verstanden die Geburt des Johannes als einen Ausdruck der Gnade und Barmherzigkeit Gottes gegenüber Elisabeth. Und wie gewohnt wurde das Kind am achten Tag beschnitten. Diese Praxis, den jüdischen Buben am achten Tag die Vorhaut zu beschneiden, wird bis heute praktiziert. Und diese Praxis hatte Gott bereits Abraham angeordnet. Die Beschneidung ist ein Zeichen für den Bund oder man könnte sagen für das große Versprechen, das Gott Abraham gemacht hatte. Alle Nachkommen Abrahams sollten durch diese Beschneidung immer an das Versprechen erinnert werden, das Gott Abraham gegeben hat. Das war der Sinn dieses Zeichens. Und bei der Beschneidung war es üblich, dass man dem Kind seinen Namen gab. Und vermutlich kommt das daher, weil Gott Abraham im Zusammenhang mit der Beschneidung einen neuen Namen gab. Gott sagte zu ihm, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Übrigens bekam auch Jesus seinen Namen ebenfalls bei seiner Beschneidung, wie Lukas berichtet, 8 Tage nach der Geburt, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. Also die Beschneidung hat man verbunden dann mit der Namensgebung. Für die Nachbarn und Verwandten von Elisabeth war klar, wie dieses Kind heißen sollte. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch Elisabeth widersprach ihnen, nein, er soll Johannes heißen. Das konnten die Leute überhaupt nicht begreifen. Das war nun gegen jede Regel, gegen jede Gewohnheit der damaligen Zeit. Und verwundert sagten sie Elisabeth, aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt. Wie kommst du auf so eine absurde Idee, dieses Kind Johannes zu nennen? Und sie riefen den Vater Zacharias herbei. Sie fragten ihn, wie dieser Junge heißen sollte. Und Zacharias immer noch stumm, weil er dem Engel Gabriel nicht glaubte, dass seine Frau noch ein Kind bekommen kann, verlangte eine Schreibtafel und er schrieb, sein Name ist Johannes. Die Leute wunderten sich sehr darüber. Das entsprach einfach nicht den damaligen Gepflogenheiten. Und während sie sich über diese Namensgebung wunderten, hörten sie plötzlich Zacharias sprechen. Zacharias konnte mit einem Mal wieder reden, seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Nun wurde allen schlagartig klar, dass sie Zeugen eines ganz außerordentlichen Geschehens geworden sind. Was da geschah, wurde in der ganzen Gegend zum Gesprächsthema Nummer 1. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit Johannes war. Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden und Gott zu loben. Eigentlich würden wir nun erwarten, dass die Geburt seines Sohnes im Zentrum seines Lobes steht, denn er hat ja ein Kind bekommen, unerwartet. Und wenn er jetzt Gott lobt, dann könnte man erwarten, dass er jetzt Gott lobt über das Kind, das er eben bekommen hat. Ist ja logisch. Also Gauchis bedanken sich doch und loben Gott jetzt ja auch nicht wegen irgendetwas anderem, sondern wegen ihrer Janela. Also, Aber hier geschieht etwas ganz Spezielles. Im Zentrum seines Lobes steht eben nicht sein Sohn, sondern der Messias, der Retter Israels und der Menschen. Das Kind, das von Maria erst noch geboren werden wird, das ist der Fokus seines Lobes. Das finde ich schon etwas Besonderes. Zacharias betet: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Wenn mir bis jetzt vorher das nicht abgenommen hat, dass im Zentrum des Lobpreises des Zacharias der Messias steht, der bekommt jetzt die Begründung, und zwar ist die hier. Er spricht nämlich vom Diener Davids, aus dem Haus seines Dieners Davids. Johannes, der Täufer, von welchem Stamm kommt er? Levi. Von welchem Stamm kommt der König David? Juda. Und von welchem Stamm kommt Jesus? Stamm Juda. Also ist hier eindeutig, von wem er spricht. Er kann nicht von seinem Sohn sprechen, weil der kommt aus dem Stamm Levi. Das ist nicht ein Nachkomme Davids, gehört nicht zum königlichen Geschlecht, sondern hier ist er aus dem Haus Davids. Das ist der Nachkomme des königlichen Geschlechts. Also Jesus war ein Nachkomme aus königlichem Geschlecht. Eigentlich würde man heute sagen, er war ein Prinz. Jesus gehörte also zu dieser Dynastie praktisch. Zacharias sprach also hier eindeutig von Messias, auf den Israel wartete, dem Retter und Erlöser, den Gott durch die Propheten ankündigte. Gott hatte es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt. Und was wird dieser Retter tun? Zacharias sagte, der Retter, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. Also Zacharias spricht hier von der Befreiung des Volkes Israel aus den Händen seiner Unterdrücker. Das Römische Reich unterdrückte damals die Juden. Und wie später die Jünger, meinte auch Zacharias, dass Gott jetzt Israel von der römischen Herrschaft befreien, den Thron Davids besteigen und das Friedensreich errichten wird. Und in seiner prophetischen Sicht schien Zacharias den Leidensweg von Jesus, den wir ja kennen, außer Acht zu lassen. Und an diesem Beispiel sehen wir eine Besonderheit des prophetischen Redens. Und um das besser zu verstehen, stellen wir uns mal so eine hügelige Landschaft vor. Da hat es Berge und Täler. Und nun ist etwas abstrakt, aber wenn ich es jetzt dazu sage, weiß man es ja. Jetzt haben wir hier den Zacharias. Und nun schaut Zacharias praktisch direkt in diese Richtung. Dort, wo praktisch das erfüllt wird, was die Propheten gesagt haben, die endgültige Erfüllung, der Thron Davids, der vom Messias, dem Nachkommen Davids, bestiegen wird. Das ist seine Sicht. Was aber Zacharias nicht sieht, das sind die Täler. Er kann nicht hier runterblicken. Er sieht also nicht in dem Moment, wo er Gott lobt, sieht er praktisch das Vollkommene, wenn das vollkommene Ziel erreicht ist. Und da lobt er und sagt, er wird regieren, er wird das Friedensreich aufrichten, aber er sieht den Leidensweg nicht. Er sieht nicht, wie Jesus verachtet, verspottet wird, und er sieht auch nicht, wie Jesus gekreuzigt wird. Er kennt das nicht. Jedenfalls nicht in seinem Gebet. Wenn ihr das Magnifikat, das Gebet der Maria, lest, das dann nachher kommt, das, wenn ihr das noch heute mal lesen wollt, dann werdet ihr genau dasselbe sehen. Maria hat den Blick beim Lob genau in diese Richtung. Ihr entgeht das auch. Sie sieht nicht in die Täler, noch nicht. Das ist eine Besonderheit der prophetischen Rede. Deshalb muss man, wenn man mit prophetischer Rede hantiert, immer sehr vorsichtig sein und überlegen, was wird jetzt hier eigentlich gesagt. Und oft wird in der prophetischen Rede, das werden wir gleich sehen, nicht immer alles komplex gesagt. Es wird nicht von hier gesprochen und dann gerade den Weg beschrieben, sondern manchmal wird nur vom Leidensweg gesprochen, manchmal nur von der Königsherrschaft. Die Täler, die Jesus, der Messias, noch durchschreiten wird, blieben Zacharias verborgen. Die Jünger von Jesus hatten auch diese Sicht. Sie waren deshalb am Boden zerstört, als Jesus gekreuzigt wurde. Das passte nicht zu ihren Erwartungen. Sie waren überzeugt, jetzt wird sich Jesus offenbaren und er wird den Thron Davids besteigen. Das römische Reich wird zerbrechen. Und es geschah nicht, sondern er wurde gekreuzigt und dann waren sie am Boden zerstört. Im Alten Testament sind zwei Ströme der messianischen Ankündigung erkennbar. Die Ankündigung hier des königlichen Messias, das sind all diese Bibelstellen. Das ist übrigens, die eine Thomson-Bibel haben, das könnt ihr dort finden, diese Grafik. Und hier haben wir den Strom der Verheißung des leidenden Messias. Wir haben also zwei verschiedene Ströme, die vom Messias reden. Einerseits den Leidenden und andererseits den königlichen Messias. Zum Beispiel ist das bekannte Kapitel in Jesaja 53 zeigt uns den leidenden Messias. Er hatte die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Die Ankündigungen des leidenden Messias scheinen in den Gedanken der Israeliten kaum Platz gefunden zu haben. Natürlich, wir sehen das Kreuz. Wir wissen jetzt, was da geschehen ist. Deshalb verstehen wir den Jesaja 53 so gut. Also, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn wir Zacharias gewesen wären oder das jüdische Volk und Jesus noch nicht da gewesen wäre, ob wir das verstanden hätten, was hier gesagt wird. Sie orientierten sich, die Juden, vielmehr an den Ankündigungen des mächtigen königlichen Messias, so wie die Stelle, die jetzt natürlich sehr gut passt, im Jesaja Kapitel 9. Denn uns ist ein Kind geboren, der künftige König ist uns geschenkt, und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst, also Friedensreich, Macht, Herrlichkeit. Seine Macht wird weit reichen und dauerhaft Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Hier wird er regieren, das ist jetzt der Blick genau hierhin, in das Friedensreich. Und vorher, Jesaja 53, ist der Blick ins Tal hinein. Wenn wir das ein bisschen verstehen, können wir mit den schwierigen profitieren, vielleicht schon mal ein bisschen besser umgehen oder auch Vorsicht walten lassen. Der Lobpreis des Zacharias orientiert sich an der Ankündigung des königlichen Messias. Und wir kennen diese Blickrichtung übrigens selbst auch gut, wenn wir Gott loben. In vielen Liedern blicken wir nicht auf den Weg, den es noch zu gehen gibt, auch als Christen, das noch Höhen und Tiefen hat, weil wir noch nicht im Himmel sind, sondern wir blicken direkt in die Herrlichkeit. Wir loben Gott als unseren König, obwohl die Menschen sagen würden, ja, wo ist denn der König? Aber wir wissen, Jesus ist König. Aber das ist noch nicht offenbart. Also auch unser Lobpreis hat oft diese Blickrichtung. Zacharias sagte weiter, Gott erbarmt sich seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat. Gott dachte an das Versprechen, das er Abraham gab. Dieses Versprechen machte Gott vor 2000 Jahren. 2000 Jahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es waren fast 2000 Jahre her, dass Gott dieses Versprechen machte, auf das sich 2000 Jahre später Zacharias bezieht. Er spricht vom Abrahamsbund, von dem Bund, von dem Versprechen, das Gott mit Abraham machte. Gott versprach damals Abraham einen besonderen Nachkommen. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und Paulus griff diese Erklärung in seinem Brief auf. Es gibt übrigens, wenn ihr eure Bibel nachschaut, ich habe das, glaube ich, auch verändert. Ich habe das auch anders geschrieben, weil die schreiben manchmal Geschlecht oder sie schreiben Nachkommen im Plural. Das ist von der Sprache her möglich, so zu übersetzen, aber glücklicherweise sagt uns Paulus, wie wir das wirklich zu verstehen haben. Nämlich im Galaterbrief schreibt er, so verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht um deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Also ich würde es euch empfehlen, in eurer Bibel, hier, wenn da Geschlecht steht, das durchzustreichen, Nachkommen in Singular zu schreiben und dann diese Bibelstelle als Verweis, Galater 3,16. zu schreiben, dann habt ihr das richtige Verständnis. Auf diesen Nachkommen, der das Friedenszeichen aufrichten wird, wartete das Volk Israel fast 2000 Jahre lang. 2000 Jahre. Das ist unglaublich lang. Wir fanden das ja schon ein Ereignis, ein Jahrtausendwechsel mitzuerleben. Vom 19. ins 20. ins 21. Jahrhundert, fanden wir schon sensationell, weil es gibt wenige Menschen, die einen Jahrtausendwechsel erleben. 2000 Jahre. Gott erfüllt seine Versprechen garantiert, aber es dauert manchmal etwas länger, als wir es uns wünschten. Und deshalb ermahnte Petrus die Christen, die etwas ungeduldig wurden, weil sie auch die Wiederkunft Jesus relativ schnell erwarteten. Eines dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Mit anderen Worten, Gott lebt in einer ganz anderen zeitlichen Dimension als wir. Nun, Zacharias lobt weiter und sagte, wir werden Jesus unser ganzes Leben lang ohne Furcht und in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen. Zacharias hatte die Rettung durch den Messias vor Augen, der das Friedensreich aufrichtet, auf dem Thron Davids regiert und wir ihm dienen werden, eben hier in der Herrlichkeit. Er lobte Gott nun auch, lobte Gott also für den Sohn, den Maria ein halbes Jahr später gebären wird. Und nun kam er doch auch noch kurz auf seinen Sohn zu sprechen. Und er sagt, du Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst von dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Sein Sohn wird im Dienst des Messias stehen. Seine Aufgabe wird sein, die Menschen auf den Messias vorzubereiten. Und was, wie das Johannes machte, werden wir am 27. Dezember anschauen. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Und nach dem kurzen Gedanken über seinen Sohn wandte sich Zacharias nochmals dem Messias zu. Unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Der helle Morgenglanz aus der Höhe ist Jesus. Er bringt bis heute Licht in das Leben der Menschen, die sich ihm öffnen. Menschen leben im Schatten des Todes. Sie fürchten sich vor dem Sterben. Sie wissen nicht, wo sie hinkommen werden. Sie sagen vielleicht, es ist dann fertig, um sich selber zu beruhigen. Sie verdrängen die Frage nach dem, was nachher kommt. Sie leben im Schatten des Todes. So kann man auch, wenn man sie verdrängt, kann man im Schatten des Todes leben. Doch wer sich diesem Licht Jesus öffnet, dessen Schritte werden auf dem Weg des Friedens gelenkt. Und Jesus sagte selbst einmal von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Zacharias war sehr erfreut darüber, dass er Zeuge des Erlösungswerkes Gottes wurde. Endlich traf das ein, worauf die gläubigen Juden seit bald 2000 Jahren warteten. Sie wussten, dass die Rettung nicht durch die Einhaltung des Gesetzes kommen würde. Sie wussten, dass die Rettung durch diesen Nachkommen kommen wird, den Gott dem Abraham versprochen hatte. Auf diesen warteten sie. Und dieser Nachkomme ist das Geschenk Gottes an uns Menschen. Paulus schrieb einmal den Christen in Rom, Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere, wird uns nicht alles andere geschenkt werden? Gott hat uns in seinem Sohn reich beschenkt. Der Nachkomme Abrahams, Jesus Christus, ist das Geschenk Gottes an dich und an mich. In Jesus hat uns Gott alles geschenkt. Du kannst dieses Geschenk annehmen oder du kannst es ablehnen. Gott drängt sich nicht auf. Er respektiert deine Persönlichkeit. Doch ehrlich gesagt, wer dieses großartige Geschenk Gottes ablehnt, ist entweder kurzsichtig oder dumm oder beides miteinander. Wie kann man ein so großartiges Geschenk, das uns hier in den Himmel bringt, einfach ablehnen? Annehmen kannst du dieses Geschenk, indem du Jesus einlädst. Im Johannesevangelium steht, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. So kommt das Licht in dich hinein und du wirst dann verstehen, warum die Freude des Zacharias über die Geburt von Jesus größer war als über die Geburt seines eigenen Sohnes. Dann wirst du begreifen, warum. Weil die Erlösung kommt von Jesus, nicht von Johannes. Und so möchte ich mit einem Weihnachtslieblingsvers abschließen. Meinem Weihnachtslieblingsvers. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das, was du getan hast in dieser Welt. Es ist faszinierend, dass Zacharias, der eigentlich erst noch einen Sohn bekommen hat und man erwarten würde, dass er jetzt wirklich von diesem Geschenk eingenommen ist, dass er viel weiter sieht, dass er das große Rettungswerk sieht, das du getan hast für uns. Wir danken dir, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du für uns arm geworden bist, damit wir reich werden. Und wir wünschen uns, dass noch viele Menschen diesen Reichtum erleben, dass sie dieses Geschenk annehmen, das du uns in deinem Sohn gemacht hast. Das größte Geschenk, das ein Mensch überhaupt bekommen kann. Und schenk, dass vielleicht auch durch diese DVDs, die jetzt auch verteilt werden und verschenkt werden, Menschen einfach auf das aufmerksam werden, um was es geht in diesem Leben und was du getan hast für uns. Wir beten dich an. Amen.